ARD Sounds.
Europa vor rund 6000 Jahren. Jungsteinzeit. Ackerbau und Viehzucht beherrschen unsere Vorfahren damals schon. Sie ernten Getreide, sie halten Rinder und Ziegen, sie essen ihr Fleisch. Und sie nutzen ihre Milch. Aber ab wann haben diese Menschen aus der Milch auch Käse hergestellt? Und wie? Diesen Fragen sind Archäologen auf der Spur.
Wir haben ja heutzutage im Supermarkt eine Vielzahl an Käsesorten zur Auswahl. Haben die Menschen damals auch von Frischkäse bis hin zum Alpenhattkäse sozusagen alles produziert?
Interessiert etwa den Prähistoriker Philipp Stockhammer von der Universität München. Heutzutage machen wir uns Gedanken über Laktose und Fettgehalt, ärgern uns, wenn der Gouda im Kühlschrank Schimmel ansetzt, fragen uns, ob der Geschmack dieses Brie wirklich den Preis rechtfertigt. Und einst?
Ernährung sagt ja immer was aus über das Leben der Menschen und die Gesellschaft dazu. Gerade für die Vorgeschichte, wo es keine Schriften gibt, wo keiner aufgeschrieben hat, ich esse das, weil ich besonders reich oder toll bin. Wie hat da das Handwerk dazu ausgeschaut? Gab es ein Handwerk, um tatsächlich Käse draus zu machen?
Fragt Archäologin Luise Thiemann von der Universität München. Mit Experimenten im Freilichtmuseum Bayou-Warenhof in Kirchheim bei München sucht sie nach Antworten. Ich bin Sebastian Kirschner und habe sie dabei begleitet. Nicht zuletzt deswegen, weil ich wissen will, wie es schmeckt, was dabei herauskommt. Vielleicht wie Camembert?
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Das Lagerfeuer knistert. Langsam erwärmt es die Milch in dem eimerartigen Tongefäß, vor dem Luise Thiemann an diesem Frühlingstag Ende April 2026 kniet. Mit einem aus einer Nadelbaumspitze geschnitzten Quirl rührt die Archäologin die Flüssigkeit immer wieder durch. Mit solchen Repliken vorgeschichtlicher Gefäße und Werkzeuge will die Forscherin Käse herstellen wie in prähistorischen Zeiten. Also ohne Reinraum und schriftliche Rezepte, die wir heute haben.
Ich mache heute mit nachgebauten archäologischen Funden Käse und versuche herauszufinden, welche verschiedenen Käsesorten man mit diesen Werkzeugen herstellen kann. Also ob Hartkäse oder Quark oder vielleicht doch irgendein Weichkäse.
Konkret geht es Luise Thiemann darum, zu verstehen, wie das im Alpenraum war mit dem Käse. Denn in Bayern, Österreich und der Schweiz hat das Käsen eine lange Tradition. Sogar antike Autoren wie Cäsar, Strabon oder Plinius berichten bereits vom Konsum der Alpenbewohner.
Die Römer haben gerne Lebensmittel von überall her importiert, auch Käse von überall her. Auch aus den Bergen, da gibt es Schriftquellen, wo sich Römer und Griechen drüber auslassen, wie toll die Milchleistung der Kühe in den Alpen ist. Und es gibt Überlieferungen, welche Käsesorten von woher importiert worden sind. Und da waren eben auch Käse aus den Alpenregionen mit dabei, die bis nach Rom gegangen sind.
Trotzdem ist nur wenig bekannt über die Anfänge der Käseherstellung in Europa, von der Jungsteinzeit bis zur Zeitenwende. Heute will Luise Thiemann deshalb aus 3 Litern Rohmilch Weichkäse machen. Damit die Milch gerinnt, hat die Forscherin sie mit Lab versetzt, also Enzymen aus dem Magen von Kälbern. Dazu eine Bakterienkultur, damit Käse daraus wird. Beides in diesem Fall ganz neuzeitlich, aus 2 Glasfläschchen. Vorsichtig nimmt sie nun ein Stück der angedickten beigefarbenen Käsebruchmasse aus dem Tongefäß und lässt es auf einen Stein daneben fallen. Das Klümpchen zerplatzt und spritzt zu allen Seiten. Heutzutage würde man jetzt den Säuregehalt messen, erklärt Luise Thiemann ihr Tun.
In der Vorgeschichte habe ich kein pH-Messer. Das heißt, ich muss irgendwie anders, hier in dem Fall über die Konsistenz, rausfinden, ist der Käse schon da, wo er sein soll. Im Idealfall wird es nicht mehr so zerspringen, sondern so ein bisschen vom Stein abhüpfen.
Nach leckerem Käse sieht das für mich jedenfalls noch nicht aus. Für Luise Thiemann bedeutet es, vorerst weiterzurühren. Ortswechsel. Wir sind am Institut für Vor- und Frühgeschichte der Ludwig-Maximilians-Universität München. Dort, wo Luise Thiemann promoviert. Am Tag vor ihren Experimenten treffe ich sie hier zusammen mit Prähistoriker Philipp Stockhammer. Denn ich will mehr darüber erfahren, warum Käse für unsere Vorfahren überhaupt wichtig war. Philipp Stockhammer betreut die Doktorarbeit von Luise Thiemann. Und für ihn geht es bei den Käseexperimenten seiner Doktorandin um mehr als die Geschichte eines Nahrungsmittels.
Käse war einfach für Menschen in der Vorgeschichte unglaublich wichtig, weil sie ihn verdauen konnten. Sie hatten ja noch nicht diese genetische Veränderung, die ihnen erlaubt hat, Milch zu vertragen, Rohmilch. Und Käse hat eben Milchzucker weitgehend abgebaut, deswegen konnten sie Käse vertragen.
Sagt Philipp Stockhammer. Das waren viele Infos auf einmal. Nochmal im Detail. In der Jungsteinzeit waren viele Menschen also noch laktoseintolerant. Bekanntes Beispiel: der Mann aus dem Eis, besser bekannt als Gletschermumie Ötzi. Auch er hat zu Lebzeiten vor etwa 5300 Jahren, genetisch betrachtet, noch keinen Milchzucker vertragen. Doch seine Zeit markiert eine Art Wendepunkt. Die Genmutation, die den Milchzucker toleriert, setzt sich zunehmend durch und ist Jahrhunderte später flächendeckend verbreitet. Das heißt, Milch vertragen in der Vorgeschichte erstmal nur Säuglinge. Erwachsene dagegen können sie nicht so gut verdauen, lasse ich mir während meiner Recherche von Eva Rosenstock erklären. Die Bonner Archäologin beschäftigt sich seit Jahren mit prähistorischer Milchwirtschaft im Vorderen Orient, also dort, wo auch unsere Landwirtschaft vor rund 12.000 Jahren ihren Ursprung hat.
Wie weit sich das ausgewirkt hat, also ob es den Leuten tatsächlich nach dem Genuss von Milch subjektiv gesundheitsmäßig schlecht ging, also Verdauungsschwierigkeiten aufgetreten sind und so weiter, darüber wissen wir nichts. Der biologische Normalfall von Säugetieren ist, dass sie Milch nur am Anfang ihres Lebens gut vertragen. Das Enzym, was den Milchzucker abbaut, wird im Laufe des Lebens bei allen Säugetieren abgeschaltet. Und das hat wahrscheinlich diesen biologischen Nutzen, dass quasi sich das Jungtier irgendwann von selber abstillt, weil es die Milch nicht mehr so gut verträgt. Und der Mensch, bei dem gehört das eigentlich auch zum normalen Inventar dazu.
Die heute vielfach als problematisch erachtete Laktoseintoleranz ist demnach also eigentlich der biologische Normalfall. Und da kommt Käse ins Spiel. Weil gereifter Käse kaum noch Milchzucker enthält, konnten die Menschen so die nahrhafte Milch auch als Erwachsene weiter konsumieren.
Um an das Fett und das Eiweiß in der Milch ranzukommen, ist das Verkäsen und dann Konsumieren ja genauso effizient. Da geht ja nichts verloren. Also ein Käse enthält so viel Eiweiß wie die ursprüngliche Milch auch. Da verliert man nichts.
Doch Käse hat für die Menschen der Vorgeschichte noch mehr Vorteile. Denn er macht Milch haltbar, lagerfähig und transportabel, erklären Eva Rosenstock und Philipp Stockhammer.
Milch ist unter normalen Umständen vor der Pasteurisierung, vor all diesen modernen Kühlungseinrichtungen, die wir jetzt haben, natürlich super verderblich. Insbesondere dann, dass es meist im Sommer anfällt, wenn es warm ist. Man kann also Milch entweder direkt trinken oder man muss sie weiterverarbeiten.
Also wenn du oben auf der Alm bist und die Kühe geben Milch, was willst du mit der Milch? Und Käse gibt dir eben die Möglichkeit, diese Milch, die im Laufe des Sommers sich auf so einer Alm ansammelt, haltbar zu machen und im Winter als sehr nahrhaftes Lebensmittel wieder mit runter ins Dorf zu nehmen.
Und nicht zuletzt ging es schon damals um Geschmack, glaubt Philipp Stockhammer. Welchen Anspruch die Menschen in der Vergangenheit an ihre Nahrungsmittel hatten, das hofft er mit den Experimenten seiner Doktorandin künftig besser zu verstehen.
Wir haben immer noch irgendwo die Vorstellung, in der Vergangenheit war Leben ein ständiges oh Gott, gleich Verhungerter. Und letztlich war alles andere egal, hauptsächlich bin ich verhungert. Und ich glaube, auch Menschen in der Vergangenheit hatten Lust auf gutes Essen und guten Käse.
Luise Thiemann weiß zwar auch guten Käse zu schätzen, doch über ein archäologisches Thema dazu zu promovieren, lag für sie nicht sofort auf der Hand.
Wir haben uns bei einer Exkursion über relativ hässlich getöpferte, durchlochte, sehr schräg ausschauende Gefäße unterhalten. Und da war die Überlegung, wie kann man die benutzt haben? Und dann sind eigentlich alle lustigen Ideen aufgekommen, die man auch in der Literatur so findet. Also vielleicht als Räuchergefäß zum Honigschleudern. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich meine mal gehört zu haben, dass man da Käse drin machen kann.
Nur, wie den Geheimnissen um die frühe Käseproduktion auf die Spur kommen? Schließlich überdauert der Käse selbst die Jahrtausende nur in Ausnahmefällen. Seltenes Beispiel: einer der derzeit ältesten bekannten Käse ist etwa 3500 Jahre alt und stammt aus dem Grab einer mumifizierten Leiche im heutigen China. Wichtig waren für Luise Thiemann daher Gefäßanalysen, ausgeführt in den Laboren des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Denn welche nachgebauten Gefäße sie im Experiment einsetzt, weiß sie aus Rückständen, die sie auf Scherben der vorgeschichtlichen Vorbilder gefunden hat. Diese legen nahe, dass einst Milch darin verarbeitet wurde. Eva Rosenstock erklärt die Methodik so.
Wir haben eine sehr, sehr gut entwickelte Lipidanalytik in der Archäologie mittlerweile. Also wo man schaut, erhalten sich doch regelmäßig Fette aus der Nahrung in den Gefäßwänden der Töpfe der vergangenen Zeit. Oft kann man nicht unterscheiden, ob es jetzt Schaf, Ziege, Mensch gewesen ist. Aber immerhin, wir können Milch von Körperfetten unterscheiden.
Der Zustand der Milch, ob Vollmilch, Sauermilch, Butter oder Käse, ist damit erst einmal noch offen. Allerdings, so erläutert Philipp Stockhammer,
bei sowas wie Siebgefäßen, das ist klar, das sind ja keine normalen Trinkgefäße, sondern wenn da Milchreste in diesem Gefäß nachzuweisen sind, dann wurden diese Gefäße vermutlich für die Käseherstellung eingesetzt.
Die Betonung liegt dabei auf vermutlich. Ob und wie die Gefäße zur Käseherstellung verwendet worden sein könnten, sollen deshalb die Experimente klären.
Wir wissen, Milch ist der Ausgangspunkt, das war auch in dem Gefäß drin und Luise muss jetzt letztlich ohne Anleitung herausfinden, wie man mit Milch und diesem Gefäß Käse herstellen kann.
Erklärt Philipp Stockhammer die Herausforderung, vor der seine Doktorandin steht. Zurück zum Experiment im Freilichtmuseum. Luise Thiemann weiß, was Philipp Stockhammer meint. Sie hat die Herausforderung schon mehrfach zu spüren bekommen. Von vergleichsweise einfachen Dingen wie erst einmal herauszufinden, wie einzelne Geräte überhaupt funktionieren.
Verschiedene Werkzeuge wie hier dieser Holzquirl funktionieren für verschiedene Arbeitsschritte. Ich kann Käsebruch damit schneiden, ich kann aber auch Butter damit schlagen, also aus Sahne Butter machen. Hier so ein Holzschöpfer, die sind für viele Sachen geeignet. Ich kann das Lab zum Beispiel drin anrühren, ich kann damit umrühren, ich kann aber auch den fertigen Käsebruch mit rausschöpfen, so Sachen.
Bis hin zu echten Rückschlägen.
Es ist wahnsinnig viel schiefgegangen am Anfang. Ich habe viel mit Sauermilch gearbeitet, also gar nicht Lab. Aber auch da kann wahnsinnig viel schiefgehen. Lab war dann auch erstmal ein Prozess rauszufinden, gab es überhaupt Lab? Wo kriege ich jetzt persönlich Lab her? Also in der Großstadt ist Lab gar nicht mehr so üblich, wie man sich es vielleicht vorstellt in der Vorgeschichte.
Doch heute sieht es gut aus. Nach rund einer halben Stunde ist es soweit. Beim Konsistenztest zerfällt das Probeklümpchen nicht mehr. Optisch erinnert die gewonnene Masse etwas an körnigen Hüttenkäse. Nun füllt Luise Thiemann sie in drei durchlochte Tonbecher, die Siebe. Diese sind Repliken archäologischer Funde unterschiedlichen Alters. Von der Jungsteinzeit über die Bronzezeit bis in die Eisenzeit. Von Fundorten in der Schweiz, in Brandenburg und Bayern. Der auffälligste Unterschied dabei? Die Lochgrößen. Bei einem Sieb sind sie nur zahnstocherdick, bei einem zweiten bleistiftdick. Beim dritten würde nicht ganz ein Bleistift durch die Löcher passen.
Das ist jetzt ein Gefäß aus dem Neolithikum. Und das benutze ich, weil hier die Durchlochung gut zu dem Käsebruch passt. Also die Molke kann rausfließen und der Käsebruch bleibt drinnen.
Doch ist der Käsebruch nach dem Rühren noch groß genug und damit ausreichend feucht für den geplanten Weichkäse? Und welches Sieb eignet sich dafür? Für Antworten darauf heißt es wieder einmal abwarten.
Im Idealfall kann man nicht exakt sagen, das war jetzt Camembert, aber sowas wie dieses Käsesieb eignet sich eher für Weichkäse, dieses Sieb vielleicht eher für Hartkäse. Hier, das ist ein bisschen multifunktionaler, da kann man verschiedene Sorten drin machen. So in die Richtung wird es dann gehen.
Für mich und meine Frage, wie schmeckt Camembert aus der Steinzeit, klingt das erstmal etwas ernüchternd. Zugleich fällt mir aber ein Satz von Philipp Stockhammer vom Vortag ein, der mir die Dimension der Forschung zu prähistorischem Käse hier klar macht.
Bislang können wir einfach nur spekulieren. Und nach Luises Forschung werden wir am Schluss zumindest sagen können, das und das ist im Bereich des Möglichen und das nicht.
Immerhin lässt mich Luise Thiemann nicht ganz im Dunkeln, was den Geschmack anbelangt, den wir erwarten können.
Grundsätzlich habe ich den Eindruck, diese Käse, die schmecken mehr nach Tier als die aus dem Supermarkt. Ich finde es nicht schlecht. Ich mag auch gerne so Schimmelkäse, finde ich super lecker. Aber ja, auch wenn ich einen Camembert herstelle, der schmeckt am Ende einen Ticken anders als den, den ich jetzt gegenüber kaufen könnte.
Also du siehst jetzt, die Löcher kommen eigentlich ziemlich gut
Unterstützung
raus.
Bei ihren Experimenten bekommt Luise Thiemann heute von Susanne Bosche. Mit ihrem Streiflichtscanner erstellt die auf Digitalanwendungen spezialisierte Archäologin 3D-Modelle der nachgebauten Gefäße. Das bügeleisenartige Gerät hält sie dafür ruhig und auf das Sieb gerichtet, das sie vor sich auf einem Drehteller gleichmäßig dreht. Mit den regelmäßigen Lichtblitzen des Scanners entsteht nach und nach eine digitale Kopie des Bechersiebs auf dem Bildschirm ihres Laptops daneben. Der Plan, den die beiden Wissenschaftlerinnen damit verfolgen?
Wir haben in den 3D-Modellen dann die Möglichkeit, einzelne Parameter wie die Lochgröße, die Lochposition, die Gefäßform gezielt zu verändern und dann eben zu simulieren, welchen Einfluss das auf die Käseherstellung hat.
erklärt Susanne Bosche. Denn das Problem mit archäologischen Experimenten wie denen von Luise Thiemann? Es sind nur Einzelversuche. Für statistisch verlässliche Aussagen bräuchte sie eine breite Datenbasis, also sehr viele Versuche. Die Hoffnung von Luise Thiemann ist, mit den 3D-Modellen die Käseexperimente digital zigfach durchführen zu können.
Also ich muss nicht dasselbe Gefäß pöpfern mit verschiedenen Durchlochungen in verschiedenen Größen, sondern das kann simuliert werden. Die Flüssigkeit und der Käsebruch kann simuliert werden. Und sowas wie die Durchfließgeschwindigkeit, fließt überhaupt was oder verstopft der Käsebruch die Durchlochung? Und ich kriege schneller mehr Ergebnisse als rein durch Experimente.
Eine weitere Idee der Archäologin? Vielleicht können Abriebspuren bestimmten Werkzeugen zugeordnet werden.
Durch zum Beispiel Kratzen auf einem Gefäß durch ein Holzwerkzeug entsteht Abrieb. Den können wir scannen und dann so vielleicht die passenden Werkzeuge zu den Abriebsspuren finden. Und vielleicht auch sowas wie, in welchem Winkel habe ich das Werkzeug gehalten, was mir dann wieder sagt, was ist vielleicht für ein Käse da drin gemacht worden. Also wie passen diese Werkzeuge zu Arbeitsschritten, die mich dann näher an das fertige Produkt führen.
Virtuelle Versuchsreihen also, statt Töpfern am Fließband. Doch bis dahin liegt vor Susanne Bosche noch einige Programmierarbeit.
Wir sind jetzt an dem Punkt, uns quasi unsere Datenbasis digital zu schaffen und parallel dazu die Physiksimulation zu entwickeln. Wir haben ein einfaches Sieb und wir haben die physikalischen Kräfte in einer Flüssigkeit, die mit diesem Sieb schon interagieren. Wir sind gerade aktuell noch in der Prototypphase, wo man diese Kräfte erstmal zweidimensional testet. Und das wird jetzt der nächste Schritt dann einfach sein, das, was jetzt schon 2D funktioniert, in 3D umzusetzen.
Die Ergebnisse der ersten 3D-Scans stimmen Luise Thiemann jedenfalls zuversichtlich, dass es ihre Forschung beschleunigen wird.
Ich müsste jedes Siebgefäß 20 Mal töpfern, in unterschiedlichen Größen, verschieden häufig durchlocht, verschieden groß durchlocht und wäre wahrscheinlich in 10 Jahren noch beschäftigt.
Genug zu tun hat die Archäologin für ihr Projekt allemal. Die Experimente in Kirchheim bilden nur einen Teilaspekt davon. Um der prähistorischen Käserei im Alpenraum auf die Spur zu kommen, hat sie sich 4 Fallbeispiele vorgenommen. Zum einen natürlich Funde aus Höhenlagen, also den Orten, die wir heutzutage mit Almwirtschaft verbinden. Daneben nimmt Luise Thiemann aber auch die potenziellen Abnehmer des Käses in den Blick.
Wo gehen dann diese in der Höhe produzierten Milcherzeugnisse hin? Wer braucht die vielleicht? Da gibt es heute die Überlegung, dass ja Handwerker auch in der Höhe sind, zum Beispiel zum Salzabbau oder zum Kupferabbau, die dann aber spezialisiert sind, das heißt den ganzen Tag ihrem Beruf Salzabbau nachgehen oder Kupfererzeugung oder Verarbeitung und dann Nahrungsmittel aus anderen Quellen brauchen.
Gemeint sind damit Empfänger, wie die Bergleute der prähistorischen Salzmine in Hallstatt in den österreichischen Alpen. Denn die haben sich wohl schon Blauschimmelkäse schmecken lassen. Zumindest legen das Untersuchungen von 2021 an Exkrementen der Minenarbeiter nahe, die das Salz dort rund 3000 Jahre lang konserviert hat. Neben Funden aus Höhenlagen und von möglichen Abnehmern verspricht sich Luise Thiemann Erkenntnisse aus prähistorischen Pfahlbauten. Denn dort erhält sich organisches Material wie Holz besonders gut und liefert damit Funde, die anderswo fehlen.
Für die Milchwirtschaft sind Holzwerkzeuge unglaublich interessant, weil sich auf diesen Holzwerkzeugen, wenn sie regelmäßig für die Milchwirtschaft benutzt werden, ein Biofilm bildet. Das heißt, die Mikroorganismen, die positiv für die Käserei funktionieren, sind dann schon am Holz.
Das könnte einst als Starterkultur verwendet worden sein, um die Fermentation der Milch in Gang zu bringen, so eine Überlegung. Und schließlich will Luise Thiemann eisenzeitliche Großsiedlungen in ihre Untersuchungen mit einbeziehen.
Also beispielsweise das Oppidum Manching, wo viel mehr Leute in sehr großen Städten zusammenleben und die Wirtschaftsweise einfach nochmal eine andere war. Da auch einfach nochmal hinzuschauen, wie hat sich da die Milchwirtschaft weiterentwickelt.
Eines der bei den aktuellen Experimenten verwendeten Siebe ist sogar nach einer Vorlage aus dem Oppidum von Manching in Bayern gefertigt. Erste Erkenntnisse der Untersuchungen von Luise Thiemann deuten darauf hin, dass verarbeitete Milch kaum als Grundnahrungsmittel gedient hat. Was für die Menschen trotzdem den Aufwand gerechtfertigt hat, kann die Forscherin bislang nicht eindeutig erklären.
Warum mache ich mir die Mühe? was ist so toll an diesem Lebensmittel? Es kommt auch nicht so wahnsinnig viel Milch rum, weil die Kühe in der Vorgeschichte haben deutlich weniger Milch gegeben, als wir das heute gewohnt sind. Das sind moderne Hochleistungsrinder, die das ganze Jahr über mehrere tausend Liter geben. In der Vorgeschichte müssen wir mit viel geringeren Mengen rechnen. War das ein besonderes Nahrungsmittel? War das was für bestimmte gesellschaftliche Gruppierungen?
Vielleicht ergeben die Studien von Luise Thiemann, dass die Herstellung von Käse mit besonderem Prestige verbunden war. Vielleicht sogar der Käse selbst, quasi als Kaviar der Vorgeschichte. Unabhängig davon sieht Prähistorikerin Eva Rosenstock den praktischen Wert der Arbeiten von Luise Thiemann.
Es ist wichtig, dass es einfach unseren Blickwinkel weglenkt von den industriellen Erscheinungsformen der Milchprodukte heute hin zu dem, wie das eigentliche traditionelle Produkt aussieht. Das ist total spannend, weil letztlich liefern solche Experimente auch die Beispielprofile für Rückstandsanalysen. Und dann kann man vergleichen, gibt's im archäologischen Fundmaterial ähnliche Rückstandsspektren.
Apropos Experiment. Nach gut einer Stunde Abtropfen des Käsebruchs dann ein erstes Ergebnis beim Käse. Der Blick auf die Siebe zeigt, wie die Größe des Käsebruchs und die Sieblöcher zusammenwirken. Die bleistiftgroßen Löcher waren tatsächlich zu groß. Der Käsebruch blieb nicht im Sieb. Bei den mittleren Lochgrößen stellt Luise Thiemann fest,
der Käse, der wirkt mir noch ein bisschen feuchter hier, der war in dem Siebgefäß. Schaut so aus, als wäre da die Flüssigkeit besser drin geblieben.
Der Käse im feinen Sieb hat die Löcher nicht verstopft. Er scheint ihr im Vergleich trockener zu sein, als wäre mehr Molke entwichen. Doch ob das allein am Sieb liegt? Denn auch das hat Luise Thiemann inzwischen gelernt, wenn sie den Käsebruch sehr klein schneidet, wie dieses Mal, verliert er mehr Molke beim Sieben als großer Käsebruch. Das heißt?
Desto weniger Flüssigkeit ist drinnen, desto härter wird der Käse.
Das Fazit für den Moment? Wer in der Vorgeschichte Weichkäse machen wollte, brauchte vermutlich Siebe mit eher großen Löchern, mit dazu passendem Käsebruch. Bei Luise Thiemann wird es diesmal doch eher ein Hartkäse werden. Also kein Camembert, wie von mir anfangs erhofft. Aber was ist jetzt mit dem Geschmack, will ich zumindest noch wissen. Luise Thiemann nimmt aus einem der Siebe ein Bröckchen vom Käse und probiert.
Ja, das schmeckt jetzt noch so ein bisschen süßlich. Bisschen nach frischer Milch schmeckt's noch. Bisschen wie so klebriger Frischkäse schmeckt's gerade,
sagt Luise Thiemann und schmunzelt. Schließlich hatte ich eines nicht bedacht. Für sein tatsächliches Aroma muss der Käse nun erstmal noch ein paar Wochen reifen. Und reifen wird der Versuchskäse nun ganz modern im Kühlschrank. Denn wie unsere Vorfahren das gemacht haben, ist auch noch eine offene Frage. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Sebastian Kirschner und ich habe euch vom Käsemachen in der Vorgeschichte erzählt. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und falls ihr auch sehen wollt, wie Archäologin Luise Thiemann prähistorischem Käse nachspürt, meinen Film Neuer, uralter Käse findet ihr in der ARD Mediathek. Den Link findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören.
Was hat unsere Gegenwart eigentlich mit der Vergangenheit zu tun?
Das mit Fachleuten in Erfahrung zu bringen, das finde ich super spannend.
Wir sind Ann Tran
und Jörg Biesler,
die Hosts von
Der Rest ist
Geschichte. Und wir können es auch gerne andersrum einmal machen.
Nee, du bist ja mit Namen vorne.
Wegen dem A.
Ja.
Der Rest ist Geschichte.
Jeden Donnerstag eine neue Folge bei ARD Sounds.
Wir freuen uns, wenn ihr zuhört.